Hallo, ich bin Ben.
Ich bin Julia.
Und wir sitzen wieder auf dem Minitopia für unseren Podcast Parole Südwärts. Und bei uns ist heute Umeima.
Hey!
Willst du dich vielleicht am Anfang direkt einmal kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Umeima. Ich bin 18 Jahre jung und kenne diese netten Herrschaften vom Daughterville ehemalig. Ja, und freue mich sehr, hier zu sein.
Du schreibst sehr viele Artikel, oder? Also, für jemanden, der keinen Artikel schreibt, schreibst du als 18-Jährige schon, finde ich, eine beeindruckende Anzahl von Artikeln. Wie bist du da so drauf gekommen?
Genau, also ich schreibe für die Jugendredaktion der Funke Medienzeitung und die nennt sich Funky und da kann eigentlich jede und jeder dran teilnehmen oder selber Teil der Redaktion sein. Und da bin ich zugekommen und zwar war das so, es gab in der Schule so einen Schreibwettbewerb für Zeitungen und da habe ich halt dran teilgenommen. Und dann hat ein Artikel von mir zwei Preise gewonnen von der Jugendredaktion. Und ja, die haben dann gefragt, ob ich nicht Bock hätte, dabei zu sein. Und seitdem bin ich dabei. Hm. Ja.
Sehr gut.
Du schreibst ja Artikel sowohl über politische Themen, also über Moria und sowas, aber auch hast du jetzt ein Interview geführt mit Disaster, also über Musik, über Kunst. Mhm. Hast du da irgendwie so bestimmte Vorlieben oder sowas, was dir mehr Spaß macht? Oder?
Jetzt auf Journalismus bezogen?
Ja.
Es ist tatsächlich diese Mischung aus beidem, weil ich finde irgendwie, wenn man mir schon die Plattform gibt, schreiben zu können, dann will ich das auch über Themen machen, die sonst nicht das Gehör bekommen, was sie verdienen. Und das sind halt meistens dann irgendwelche Minderheiten, die unterdrückt werden oder ja, Teile in der Welt, die irgendwie nicht gesehen werden oder nicht gesehen werden wollen oder politische Probleme wie jetzt das von Moria, was du angesprochen hattest. Gleichzeitig bin ich aber auch jemand, der sehr viel Musik hört und das muss sich irgendwie in meiner Arbeit widerspiegeln, finde ich. Und gerade jetzt, weil du Disaster angesprochen hast, ist Hip-Hop zum Beispiel ein großer Teil meiner Playlisten. Und ja, Disaster ist jemand, den ich sehr wertschätze als Musiker, aber auch als Mensch. Auch wenn ich ihn menschlich jetzt natürlich nicht so lange kenne, wie ich ihn als Musiker kenne. Aber ja, ist auch eine sehr politische Person zum Beispiel, Disaster. Das ist jemand, der sich, wir sehen jetzt hier so das Manifest der Kommunistischen Partei, ist tatsächlich auch jemand, der sich selber als Marxist sieht und ja, für den Marxismus einsteht. Genau. Und auch sehr politische Lieder macht, was auch sehr cool ist.
Ja, und du bist jetzt auch so fast mit dem Abi fertig. Eine Prüfung fehlt noch. Mhm. Hast du danach auch vor, direkt irgendwie Journalismus zu studieren oder so? Oder möchtest du erstmal ein bisschen andere Sachen machen oder generell in eine komplett andere Richtung gehen und das nur als Hobby behalten?
Ja, also es wird tatsächlich davon abgeraten, Journalismus zu studieren, weil halt du die Praxis brauchst. Es bringt dir nicht viel, irgendwie zu wissen, wie schreibe ich einen Artikel, wenn du selber noch nie einen Artikel geschrieben hast oder so. Technische Probleme während einer Radiosendung, so, die kannst du ja auch nur wirklich, den kannst du ja nur entgegenkommen, wenn du sie wirklich live dann on air hast. Deswegen Journalismusstudium nein. ja, und zur Frage, ob ich mir das als Hobby beibehalten möchte, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, sobald ich das für Geld machen würde, hätte ich auch irgendwo die Angst, dass ich irgendwann anfangen würde, über vieles zu schreiben, weil ich irgendwie das Geld ja brauche, ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist bei vielen Hobbys so. Wenn man irgendwie anfängt, ein Hobby zum Beruf zu machen, ist immer irgendwie die Angst da, dass man die Leidenschaft verliert. Gleichzeitig glaube ich, wäre es cool, das als Beruf zu machen. Also es ist auch schön, für etwas entlohnt zu werden, dann in materieller Sicht, was man gerne macht und was man von seiner Seite aus oder von meiner Seite aus, ich glaube schon, dass ich das gut mache und es wäre halt cool, dass so, so die Wertschätzung dann als Geld oder als Lohn wiederzubekommen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass es ja auch wichtig ist, dass wir Journalismus haben, der sich eben mit Minderheiten beschäftigt und mit Themen, die nicht von den Mainstream-Medien aufgegriffen werden.
Ja. Ja, also es findet zwar schon statt, so man findet, wenn man jetzt in die Tagesschau-App schaut, dann ist da ein Artikel darüber, wie schwer es ist, jetzt gerade in Flüchtlingscamps irgendwie die Sicherheitsabstände einzuhalten und so weiter und so fort. Aber ich finde, das findet nicht genug statt, so, weil das ist dann so ein Teil von so ultra, ultra vielem und es geht halt komplett unter. Ja.
Jetzt hast du das ja schon irgendwie so als dein Hobby bezeichnet, aber siehst du da vielleicht auch eine gewisse Aufgabe drin? Also der Fakt, dass du eben so gut schreiben kannst,
Danke.
Dass du, dass du dann vielleicht auch das Gefühl hast, dass du es auch machen musst?
Ja, es gibt da ein cooles Zitat von Helmut Schmidt zu, und zwar, es hat er bei einem Interview gesagt, so, jeder Mensch hat eine Aufgabe und diese Aufgabe muss er so gut es geht erfüllen und das bis an sein Lebensende. Und das klingt so ultra episch, aber ich finde halt, das hat irgendwo so einen wahren Kern. So, wenn du das findest, was du gut kannst, dann glaube ich, nützt du der Gesellschaft am meisten, wenn du das dann auch machst. Es bringt mir jetzt nichts, irgendwie anzufangen, Jura zu studieren oder so. Ist auch nochmal ein anderes Thema, aber wenn das, was ich kann, eigentlich eine andere Sache ist. So, ich nütze den Leuten mehr oder bringe der Gesellschaft mehr, wenn ich einfach das tue, was ich mag, wenn ich das tue, was ich mag, dann, weißt du, bin ich happy und mache das gerne und mache mehr davon und ja. Ich glaube, Menschen sind generell erfolgreicher, wenn sie das tun, was sie lieben. So. Ja.
Auf jeden Fall.
Habt ihr das Gefühl, euch wird genug Freiraum gelassen, auch das zu tun, was ihr liebt? Oder habt ihr das Gefühl, euch sind vielleicht Grenzen gesetzt, so nach dem Motto, das ist ja brotlose Kunst, oder nee, fang doch mal lieber was Vernünftiges an? Glaubt ihr, das ist immer noch eine gesellschaftliche Frage so?
Ja, also ich denke auf jeden Fall. Also zum Beispiel, ich merke das bei meiner Schwester, die studiert Geisteswissenschaften. So, da kommt ständig von Verwandten und allen die Frage so, ja, und was machst du dann danach damit? Und so, ich muss mir halt auch jetzt irgendwie überlegen, was ich machen will. Und habe da verschiedene Richtungen, die mich interessieren, sei es Schauspiel, sei es auch Geisteswissenschaften. Und bei beiden ist es halt nicht so wirklich sicher. Und man hat so das Gefühl, man muss auch schon am Beginn des Studiums dann wissen, was man damit machen muss. Mhm. Aber ich finde, das bringt ja nichts, wenn man sich so unter Druck setzt. Das ist ja auch ein Weg, den man einfach geht und dann findet man hoffentlich einfach was.
Ja.
Ich würde halt auf jeden Fall auch sagen, irgendwie, dass man immer, auch wenn man Dinge tut, auf die man Bock hat, hat man irgendwie trotzdem immer noch ein bisschen im Hinterkopf, was fange ich jetzt damit an? Und auch sofort immer diesen Gedanken, okay, wie geht's jetzt weiter? Also bist du durch mit der Schule und musst eigentlich sofort gefühlt wissen, was kommt jetzt und sowas. Mhm. Und dann passiert's halt auch schon mal, dass man einfach irgendwie mit irgendwelchen Dingen anfängt, auf die man nicht so richtig Bock hat. Mhm. Und ich habe jetzt ein bisschen bemerkt, dass ich in letzter Zeit so ein bisschen mein Studium vernachlässigt habe, eben für das Südwärts, weil das ist halt definitiv etwas, was ich mache, nur weil ich Bock drauf habe. Mhm. Und ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall einfacher, solche Dinge zu tun.
Ja. Was studierst du denn?
Digital Media.
Ah, okay, cool. Ja, aber das passt doch eigentlich mit dem Südwärts zusammen. Vom Grundsatz her, oder?
Irgendwie, wenn du willst, passt es mit allem zusammen, weil es halt irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Was sehr weit offen ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles hier sagen sollte. nein, also es ist irgendwie schon... Keine Ahnung. Es war für mich echt ein bisschen mehr so ein Reflex-Studiengang von wegen, okay, ich habe schon ein bisschen Bock drauf und ich möchte jetzt irgendwas machen.
Ja.
Und ja, keine Ahnung.
Ja. Was sind so die drei Hauptthemen, mit denen man sich im Studiengang beschäftigt?
Ja, das ist halt irgendwie alles sehr lose.
Welche Kenntnisse kannst du erwerben?
Ja, auch das.
Was studierst du eigentlich?
Keine Ahnung. es ist irgendwie so ein bisschen ein Verständnis dafür zu bekommen, wie man am besten damit umgeht. Mhm. Zum einen, dann geht's teilweise auch so ein bisschen in die Richtung, selbst was zu produzieren. Mhm. Und generell ist einfach nur wirklich ein Gefühl dazu bekommen. Es ist im Endeffekt mehr oder weniger halt auch irgendwie dieses typische irgendwas mit Medien.
Mhm, okay.
Man hält sich damit sehr viel offen, aber spezialisiert sich halt auch null.
Mhm, okay. Und was würdest du sagen, haben Medien in deinem Alltag so für eine Rolle?
Halt eine Riesenrolle. Keine Ahnung, allein das Internet ist ja jetzt definitiv schon irgendwie so das Hauptmedium, mit dem wir halt aufgewachsen sind. Und irgendwie passiert alles, zumindest teilweise halt auch darüber, sei es einfach nur das Posten auf Instagram von dem, was man gerade macht oder sowas. Aber irgendwie ist das auch immer ein bisschen dabei, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Ich meine auch einfach schon so die Möglichkeiten, die es bietet, sind ja auch groß. Also jetzt auch auf unser Festival bezogen, dass trotz Corona können wir das Festival irgendwie stattfinden lassen, sei es halt digital.
Das ist voll cool. Also jetzt auch so auf Corona bezogen und so, ich glaube, es wird vielen Leuten viel schlechter gehen, würde es das Internet nicht geben, weil man sich halt super gut ablenken kann und man auch voll, also jetzt gerade jetzt so, dass so ein Podcast auch online gehen kann und dann eigentlich für jeden überall auf der ganzen Welt verfügbar ist. Okay, also für jeden, der irgendwie Deutscher steht. Ja, das ist krass so. Ich glaube, würde die ganze Pandemie so 1900 irgendwas stattgefunden haben, bevor es das Internet gab, ich glaube, dann hätten wir größere Probleme auf jeden Fall.
Ja. Und ich meine auch so, das, was du machst, das wäre ja ohne das Internet sehr viel schwieriger möglich. Ich meine, klar könnte es dann irgendwie eine gedruckte Version geben, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen einfacher jetzt, da mehr Reichweite zu erlangen.
Ja, voll. Also es ist halt auch so ein bisschen das Ding, dass Printmedien irgendwie aussterben, was ich voll schade finde, weil ich bin noch voll so der analoge Mensch. Ich mag es, Dinge in der Hand zu halten und laufe auch deswegen eigentlich immer irgendwie in den nächsten Kiosk und kaufe mir die Zeitung, damit ich es einfach halten kann, so das Produkt, was am Ende da ist. Weil, ich weiß nicht, das so online zu sehen, das ist halt so... Es ist zwar da, aber es ist auch so vieles anderes da, was online ist. Und es ist auch schnell wieder weg, weißt du? Weil dann machst du das Tab zu. Ja,
sehr viel vergänglicher.
Ja, total.
Ja.
Also auf der einen Seite bringt das natürlich viel Positives mit sich. So, man kann das schneller teilen, irgendwie kann es halt jeder lesen. So. Und es kostet vor allem auch nichts. Aber auf der anderen Seite geht es irgendwie weg von dem... Ja.
Ja, und dass es nichts kostet, ist ja auch wieder so, hat zwei Seiten. Es ist natürlich gut, dass Wissen für viele Menschen zugänglich ist, aber gleichzeitig müssen die Leute, die das Wissen zur Verfügung stellen, ja auch von irgendwas leben.
Ja. Ja, das Gute ist ja, es gibt halt die Rundfunkgebühren in Deutschland so. Die werden halt mitgetragen von allen, die halt irgendwie öffentlich-rechtliches Fernsehen oder Medien beziehen. Aber ich selber kriege da zum Beispiel jetzt nichts für, aber ich will da jetzt gerade in dem Moment, jetzt gerade will ich da auch nichts für, also ich kann auch ohne leben. Wie es dann in Zukunft aussieht, ich hoffe schon, dass ich damit irgendwann Geld verdienen kann. So, das ist auf jeden Fall ein großer Traum von mir.
Generell bei Funky, wie sieht das aus? Sind das alles so Leute in deinem Alter dann?
Ja, das sind Leute, lass mich nicht täuschen. Nee, das sind alles junge Leute. Ich glaube, es geht so bis 24 darfst du da mitmachen oder Teil der Redaktion sein. Und es geht schon ganz früh los. Ich glaube, von 16 oder sogar 14 Jahren. Ja, also relativ früh so. Und da muss man, also kann man, wenn man Bock hat, einfach einen Probeartikel hinschicken. Und dann ist man schon Teil der Redaktion. Das ist wirklich cool, dass es diese Plattform gibt halt. Für junge JournalistInnen, weil man sich halt irgendwie austoben kann und es gibt auch irgendwie keine Grenzen, so, die wird nicht gesagt, ja, du darfst das und das und das darfst du nicht, natürlich gibt es immer noch mal jemanden, der drüber schaut, bevor das alles veröffentlicht wird, aber du selber hast halt immer die Freiheit eigentlich zu machen oder zu schreiben, was du willst und ich glaube, das ist wichtig.
Ja.
Gab es so eine AG bei euch an der Schule auch?
Also bei uns war es halt so, dass es eine Schülerzeitung gab, so, und da haben sich ein paar Leute drum gekümmert.
Mhm.
Aber in der Regel bestand die vor allem aus Artikeln, die Lehrer haben wollten. Dann haben sie irgendwelche Leute aus ihrer Klasse gefragt, yo, hast du vielleicht Bock, was darüber zu schreiben oder sowas? Und zu einem gewissen Punkt war das halt auch wieder so eine Art Propagandablatt, so, wo man natürlich versucht hat, die Schule so gut wie möglich dastehen zu lassen.
Mhm.
Und muss ich halt sagen, das war unsere Schule definitiv nicht. Die war nicht annähernd so geil, wie sie immer dargestellt hat. Keine Ahnung, also die einzigen Male wirklich, wenn da Müll aufgeräumt wurde, war, wenn da die chinesischen Gastschüler kamen oder so. Keine Ahnung. Nee, aber es war tatsächlich bei uns irgendwie nie so ein großes Ding. Irgendwie in der deutschen Oberstufe hatten wir mal zum Thema Journalismus so einen kleinen Exkurs gemacht, aber irgendwie auch da ging es, es ging natürlich primär ums Konsumieren, weil das halt natürlich wichtig ist. Wobei ich auch da sagen muss, es ging halt ums Konsumieren von Printmedien. Mhm. Und so cool das halt auch ist, ist es halt nicht mehr wirklich die primäre Art, Medien zu konsumieren. Ja, dann ist das natürlich die Frage, inwieweit das noch was bringt und all sowas oder ob man das da vielleicht mal verändern sollte.
Ich glaube auf jeden Fall, also ich glaube schon, dass man das auf jeden Fall verändern muss, weil ich glaube, so der Konsum von Medien ist so das, was uns am krassesten prägt so, weil wenn ich denke, irgendwie ich wach auf, dann ist das Erste, was ich in der Hand habe, mein Handy und dann bin ich als allererstes auf Instagram und da ist, also Instagram ist jetzt nicht so krass politisch wie zum Beispiel Twitter oder so, aber auch und da, wo Politik betrieben wird, wird auch sehr viel, du hast gerade Propaganda angesprochen, Propaganda oder halt Fake News verbreitet und ich glaube, das ist halt ein Riesenproblem. Jetzt so gerade zur heutigen Zeit, wenn man das nicht richtig unterscheiden kann oder halt Medienkompetenzen einfach überhaupt gar kein Thema sind und man sich irgendwie stattdessen lieber mit, keine Ahnung, irgendwelchen Tangenten und irgendwelchen Kurven in Mathe beschäftigt, was halt voll fernab der Realität für viele Menschen ist. Für mich halt sowieso, weil ich Mathe nicht verstehe, aber so, ja.
Ja, ich denke auch, also ich finde es mega toll, dass zum Beispiel auf Instagram man sich jetzt auch schon so Accounts zusammenstellen kann, denen man folgt quasi, mit denen man sich mega gut politisch informieren kann. Ich habe auch mega viel schon über Social Media gelernt, aber es ist eben auch sehr gefährlich, wenn man keine Medienkompetenzen dann in der Schule vermittelt bekommt oder so. Und ich denke, das ist heutzutage auch immer noch ein Problem an vielen Schulen, dass es nicht richtig vermittelt wird, aber es ist halt jetzt ein Teil von unserem Aufwachsen.
Ja.
Hast du denn so durch dieses Schreiben irgendwie auch einen neuen Blick jetzt so auf generell Journalismus bekommen? Oder also generell, wie du es konsumierst, hat sich das dadurch verändert vielleicht ein bisschen?
Wenn ich so überlege, also ich glaube, dieser utopische Gedanke von Pressefreiheit, dass die da ist, ja, auf jeden Fall, also in Deutschland auch 100 Pro, aber gerade zur, also als es, da ging es um die Ida-Ehre-Schule, die ja so voll Probleme bekommen hatte, weil die ja irgendwie linksextremistisch seien aufgrund ihrer Antifa-Sticker und Co. Und das ist auch nochmal ein Thema für sich, so Antifaschismus ist nicht Linksextremismus, nein. Aber da haben sich halt voll viele JournalistInnen auf die Seite der AfD gestellt und so gesagt, ja, wie kann das sein und oh mein Gott und Deutschland ist am Untergehen. Und eine Zeitung dieser Zeitung war halt auch das Hamburger Abendblatt. So, ich schreibe zwar für die, aber da haben sie auf jeden Fall Scheiße gebaut und sich meiner Meinung nach nicht deutlich genug dann korrigiert in dem Sinne. Also da hat mir halt die Transparenz gefehlt. Und warum ich jetzt am Anfang Pressefreiheit angesprochen habe, es gab dann jemanden aus unserer Redaktion, der daraufhin einen Kommentar schreiben wollte über dieses Problem mit dem sich auf die Seite der AfD stellen und Co. Und der Artikel wurde dann praktisch verwehrt, so, weil man erstmal abwarten wollte, wie sich die Lage entwickelt. Und das finde ich halt irgendwie nicht so nice, weil auf der einen Seite war ein Fehler da, dann wurde dieser Fehler nicht wirklich eingeräumt und drittens, es gab nicht mal die Möglichkeit für Dritte, sich dazu zu positionieren. So. Und das finde ich halt gerade, wenn es um die AfD-Thematik geht und man irgendwie seine Objektivität natürlich irgendwo auch bewahren muss, sich A auf die Seite der AfD zu stellen und das als so große Zeitung und dann nicht mal zu sagen, hey, das geht nicht klar, weil die haben den Kommentar dann irgendwann runtergestellt von dem einen, der dann meinte, ja, Deutschland und bla 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 und Linksextremismus und so, die haben den Kommentar halt gelöscht, aber ohne Kommentar zum Kommentar sozusagen. Mhm. Und das finde ich geht nicht. Das kann man nicht bringen. So, vor allem, wenn man dann halt sieht, so die eigentliche Gefahr ist halt nicht Linksextremismus, sondern Rechtsextremismus. So, da sterben halt Menschen in Deutschland 2020, weil sie eine andere Hautfarbe haben oder weil sie eine andere Haarfarbe haben. Und ja, das sind keine Linksextremisten, die dann irgendwelche Anschläge in Hanau oder Halle begehen.
Ja, auf jeden Fall. Und auch wenn du das so erzählst mit der Pressefreiheit, so du weißt ja diese ganzen Hintergrundsachen und mit dem Kommentar, aber so als normaler Konsument, sag ich jetzt mal, kriegt man sowas ja nicht mal mit.
Ja. Ja, das ist halt das Ding. Du siehst halt einen Kommentar, der wurde veröffentlicht und dann liest du den dir durch und denkst dir, oh mein Gott, was ist hier los? Hamburger Abendblatt, geht's euch gut? Und dann nehmen die den Kommentar wieder runter und du bist so, aha, ihr habt gemerkt, ihr habt Scheiße gebaut, aber warum sagt ihr nichts?
Ja.
So, warum kommt kein Statement von... Ich finde, das fehlt halt wirklich, so Transparenz. Es ist voll okay, Fehler zu machen, so. Wobei ich mir halt denke, so, da waren so viele Leute, die den Artikel gelesen haben und keiner hat gesagt, stopp, frag ich mich, aber gut. Trotzdem passiert sowas und ich finde, dass sowas passiert, ist nicht schlimm. Das zeigt halt auch, dass JournalistInnen nur Menschen sind. Aber auf der anderen Seite muss man dann schon dafür einstehen, so, was man verbockt hat. Gerade in der Demokratie, weil diese ganzen Leute, die dann aufstehen und schreien, Lügenpresse, Lügenpresse, und die dann irgendwie sagen, ja, die da oben und bla 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 und das sind Leute, die können mich nicht verstehen und so. Das rührt ja auch irgendwo daher, dass wenn ein Fehler gemacht wird, dass da halt nicht offen genug drüber gesprochen wird und dass das nicht kommuniziert wird. Und dann entsteht halt so das Bild von, wir wissen nicht, was die da oben machen. So, die machen das so hinter geschlossenen Vorhängen und so weiter, was ja eigentlich gar nicht stimmt. Journalismus ist, kommt ja eigentlich von, okay, von unten vielleicht nicht, aber schon von der, also trägt ja schon zur Meinungsbildung der Mehrheitsgesellschaft bei. Und das sind in der Regel die meisten Menschen, die in dem Land dann leben, so.
Kleine Atempause.
Ist voll gut, dass ihr das zusammenschneiden könnt, weil ich hab...
Ja.
Das wird...
Das ist immer super.
Es gibt voll Sicherheit.
Ja, ich finde, es ist sehr beruhigend, wenn man dann... Es ist nicht so, ich muss jetzt das Perfekte sagen.
Ja, weil eigentlich, also... In der Radiowelt sind halt so Pausen die Todsünde überhaupt. Ja. Du musst immer, also es muss immer gesprochen werden. So in jeder Sekunde.
Hast du dich in solchen Bereichen auch schon mal irgendwie ausprobiert oder wirklich nur im Schriftlichen?
Nee, tatsächlich noch nicht, aber das kommt. Kommt. Also plane ich.
Oh.
Also ich würde mich sehr freuen, wenn ich, ja, auch im Radio zu hören bin. Weil
einen eigenen Podcast bekommst.
Ich habe einen Podcast, aber der kommt noch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hätte machen sollen. Vielleicht nicht. Nee, aber der kommt, also der ist auch mit Funky und mit einer anderen coolen Freundin von mir zusammen. Ja, der Podcast nennt sich Gastgedanken. Ist ein cooler Podcast, wird ein cooler Podcast. Der ist ja noch nicht ganz fertig und so. Ja. Aber ich habe nicht so ein cooles Mikro wie
ihr. Okay. Müsst ihr das selber organisieren, oder wie?
Ja, jetzt gerade noch schon. Also ich glaube, später, wenn es vielleicht größer wird, nicht mehr.
Okay.
Aber wir sind jetzt gerade so in den Startlöchern, ist noch nicht alles fest und so. Aber yes.
Sehr cool. Und da redet ihr dann auch über, also habt ihr ein bestimmtes Thema, worum es gehen soll? Oder ist es so ein
Bei
Mix?
Gastgedanken geht es darum, dass... Also wir, ich und die Tess, heißt die Freundin, wir haben beide Wurzeln, die nicht in Deutschland liegen.
Mhm.
Und viele sehen uns, oder was heißt uns so, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass viele mich gar nicht so richtig als ebenwürdig sehen so, und, als, und irgendwie immer als, ja, und irgendwann geht die ja zurück, wo die eigentlich herkam. So. So als Gast halt in dem Sinne, aber im negativen Sinne, weil ein Gast ist ja eigentlich jemand so, um den wirst du dich gut kümmern und so, fühl dich wie zu Hause. Aber Gast in dem Sinne ist halt mehr so gemeint, wie geh mal zurück nach zu Hause. Ja, Gastgedanken, weil das unsere Gedanken sind und wir uns selber zwar nicht als Gäste sehen, aber andere uns als Gäste verstehen, wir aber auch Gäste einladen. Das hat so eine Doppeldeutung. Ja. Und deswegen, der Name ist voll cool. An der Stelle.
Kleinen Shoutout.
Also Gastgedanken.
Ja,
hast
Gastgedanken.
Du schon irgendwie eine ungefähre Ahnung, wann er so startet?
Puh, ich glaube, in spätestens 2 Wochen sollte er draußen sein.
Oh, wow.
Dann also, werden wir einfach irgendwann eingeladen zu Gastgedanken. Das sieht wert.
Das ist sehr cool.
Sehr gerne.
Wenn ihr ein Thema braucht, über das ihr reden könnt, hätte ich noch den Gedanken, weil du ja einen Artikel über so Abkürzungen und Jugendliche, die nicht mehr vernünftig reden, dann könnt ihr...
Danke! Du hast ihn gelesen.
Ja, ich habe ihn auch gelesen.
Oh, danke schön! Ach stimmt, ja, danke, Maja. Leute, also wirklich, ne? Ich könnte mich stundenlang darüber aufregen, weil die Person, weshalb ich diesen Artikel geschrieben habe, macht es immer noch. Immer noch. Ich kriege, wenn, also die Person fragt mich auch mal so, ey, Mama, kannst du mir helfen hier, kannst du mir helfen da? Es geht um Schule.
Den Artikel zu.
Ach so, sorry. Also es geht, beim Artikel geht es darum, dass Leute oder Jugendliche immer wieder Worte abkürzen, die eigentlich gar keine Abkürzung brauchen. So zum Beispiel, es finden so ganze Konversationen in Abkürzungen statt. Hey, HI. Dann, wie geht's dir? WG. Und dann, ja, gut dir, GD. Ich finde das so schlimm. Und mich hat das so genervt, dass ich halt darüber einen Artikel geschrieben habe. So, das ist so die höchste Stufe an, mich nervt irgendwas. Wenn mich eine Sache, also es nervt mich ein bisschen, ich reg mich drüber auf, ich tausche mich drüber aus. Die letzte Stufe ist, ich schreibe einen Artikel drüber. Und da war es halt der Fall. Ja, und der Grund, weshalb mich das so nervt, ist, es kostet keine Zeit, ein Wort auszuschreiben, was D-A-N K-E, fünf Buchstaben hat, warum kürzt du das mit
THX mit drei Buchstaben?
Ja, oder halt DNK mit drei Buchstaben ab. So, hast du dir jetzt Zeit gespart und was machst du jetzt mit der Zeit, die du dir gespart hast? Ich verstehe es nicht. Es macht einfach keinen Sinn und es nervt, weil es hässlich aussieht. Es sieht so hässlich aus.
Ich finde, es vermittelt auch einfach schon so ein Gefühl, wenn man mit einer Person schreibt und es ist alles Abkürzung, dann vermittelt einem das Gefühl, dass wozu schreibt man überhaupt?
Ja,
also so ist es, beide sind anscheinend nicht interessiert. Warum?
Ja. Ich finde es auch mega respektlos. Also wenn du mir danken willst, dann schreib doch Danke. Schreib doch einfach Danke. Was ist denn so schwer daran? Ha. Ja, aber es gibt so Leute, die wollen einfach nicht lernen. Oder Bitte wird halt auch abgekürzt. B-T-T.
Die ich noch nie gehört habe.
Ja, seid froh drum, Leute. Ich sag's euch, seid
aber
froh drum.
Aber letztendlich, ich meine, vielleicht ist es einfach nur, weil bei uns Leute dann mehr mit Anglizismen reden, aber da wird das dann auch so Thanks mit THX abgekürzt. Oder.
Das finde ich irgendwie nicht so schlimm, wenn Anglizismen abgekürzt werden.
Ja,
das ist irgendwie
gut.
Nochmal was anderes, weil Anglizismen an sich gehören ja nicht zur deutschen Sprache. So, die gehören zwar irgendwie zur Jugendsprache und so weiter und so fort, aber wenn du schon auf Deutsch sprichst und dann auf Deutsch abkürzt, das finde ich irgendwie überflüssig.
Frage, schaffst du es komplett auf Deutsch zu schreiben? Weil ich habe das Gefühl, ich kriege mittlerweile kaum noch Konversationen hin, wo ich hundertprozentig Deutsch spreche.
Das Ding ist, ich bin nicht so krass anglizismentechnisch unterwegs wie andere. Also ich merke das bei Freunden, die so krass Englisch und Deutsch mischen. Ich bin da voll nicht dabei irgendwie, weil, keine Ahnung, auf der einen Seite nervt mich das, wenn man es übertreibt. Es gibt Leute, die es hört sich einfach mega affig an, teilweise. So, wenn man eigentlich gar kein Deutsch mehr in der Sprache hat und wenn man schon englische Worte schon ins Deutsche einbindet, so, ich gehe worken. Sag doch einfach, dass du arbeiten gehst. Oder, also ich finde, teilweise passt das so. Teilweise macht es die Sprache schöner und ich bin auch nicht gegen Anglizismen an sich. Nur manchmal verwendet man die auch falsch. Also manchmal sind es Worte wie zum Beispiel cringe. Cringe ist mittlerweile das Adjektiv für alles. So, du bist traurig, oh, cringe. Oder so, du bist richtig glücklich, cringe. Was einfach nicht, es ist einfach nicht die Bedeutung vom Wort. So, warum machst du das? Und, nee, aber das finde, also so, das ist halt das, was mich nervt zum Beispiel. So, dass Worte einfach ihre Bedeutung verlieren. Und zur Frage, ob sich die Sprache im Journalismus geändert hat, ich glaube, dafür bin ich noch zu wenig dabei. Aber ich glaube, Journalisten trauen sich mehr und gar nicht im positiven Sinne, sondern es gibt einfach, also man merkt halt, die Gesellschaft ist so viel toleranter rechts gegenüber. Und das spiegelt sich halt im Journalismus wieder. So, und das finde ich ist halt gefährlich. Aber es ist einfach ein Fakt. Und man muss halt auch voll sensibel sein, um das überhaupt zu merken, weil so Vokabular, was halt eigentlich so von rechts kommt, so Worte wie Altparteien, die Altparteien, weißt du, da meint halt die AfD, die SPD und die CDU, die halt irgendwie alles verkackt haben und so weiter und so fort. Und das hat sich mittlerweile so krass in den Sprachgebrauch eingenischt, dass man es selber verwendet teilweise. Also ich halt jetzt nicht, aber ich habe halt eine Freundin gehabt, die meint dann so, ja und die Altparteien, und ich war dann so, oh, du verwendest gerade Worte der AfD. Und sie war so, ah, stimmt. So, und das fällt einem halt gar nicht auf, so, weil sich das so voll einnistet und irgendwann redet man wie die, obwohl man gegen die ist, vielleicht sogar. Und das finde ich halt krass, so die Entwicklung irgendwie zu sehen.
Generell, wie Sprache halt instrumentalisiert werden kann.
Ja, total, total. Das ist halt echt ein riesen Thema. So auch so Asyltouristen. So, wenn Flüchtlinge irgendwie als Asyltouristen bezeichnet werden, so als hätten sie so ihren Koffer gepackt, noch ein bisschen Sonne. Nee, brauchen wir nicht, in Deutschland scheint nicht so viel Sonne. Und dann macht man sich irgendwie so auf den Weg dahin und nein, das sind Menschen, die begeben sich in Lebensnot, so in Lebensgefahr, um irgendwie ein lebenswertes Leben leben zu können. Und das wird halt so voll, ja, wie du schon gesagt hast, instrumentalisiert. Und Sprache ist so mächtig. Also, wie viel man über Sprache, ich meine, du kannst halt die Menschen am besten über Sprache manipulieren, weil Sprache ist immer irgendwie in Verwendung, sei es durch Bilder, sei es durch Musik, sei es durchs Sprechen, ja.
Also die Frage des Tages heute ist, wenn du eine Pflanze wärst, welche Pflanze wärst du?
Das ist die Antwort, die ich immer gebe und irgendwie finde ich das blöd, dass ich die Antwort immer gebe, weil sie so gut ist. Aber ich mache es einfach, ich wäre eine Mate-Pflanze, weil ich, das ist sehr immer gut, die Reaktion, die ich bekomme. aber ja, ich liebe Mate.
Das merke ich mir auf jeden
Mate
Fall.
Mate ist so cool. Das ist wirklich.
Sehr gute Idee.
Die Menschen mögen Mate.
Ja.
Mein größtes Accomplishment ist, dass mir letztens irgendwie ein Mate-Fanclub auf Instagram gefolgt ist.
Nein, wow. Wirklich?
Ja, das yeah. Ist auch, ich hab's geschafft. Aber wenn ich eine Pflanze wäre, wäre ich natürlich ein Bananenbaum.
Das stimmt. Unser Bananenman. Ich glaube, ich bin sehr schlecht in sowas. Ich glaube, ich wäre einfach ein Löwenzahn. Und das kann cool. Ich nicht begründen. Das ist einfach so ein Gefühl.
Ja, Löwenzähne. Ist das der Plural von Löwenzahn?
Ja, bestimmt.
Ja, oder Löwenzahnpflanzen.
Ja, Löwenzähne. Das ergibt mehr Sinn.
Löwenzähne finde ich auch schön.
Also. Die werden öfter gepflückt und mitgenommen. Also ja. Du würdest sehr viel um die Welt kommen.
Das ist
Löwenzahn.
Ja.
Seemannsgarn. Wir kommen zu unserer Lieblingskategorie Seemannsgarn, in der wir unseren Gästen immer die Möglichkeit geben, eine Geschichte zu erzählen, eine Situation, die sie gerne loswerden würden, über die sie gerne sprechen würden. Und Mama, hast du da vielleicht was?
Darf ich auch zwei Geschichten erzählen?
Du hast auch zwei Geschichten
erzählen. Ja, okay. Also, die erste ereignete sich am Penny in der Algermüssenstraße. Da war ich eigentlich ganz entspannt am Einkaufen und dann habe ich halt gesehen, wie da so ein Mann stand mit so einem Umhängeschild, wo drauf stand, Corona sei die Verschwörungstheorie des 21. Jahrhunderts und die Politiker, die wollen uns alle verarschen. Und als hätte es nicht gereicht, dass er das auf seinem Schild drauf hatte, so, ist er halt dann zu den Leuten hin und meinte so, ja, Corona, ne? Verrückt, ne, was da passiert? Und ich dachte mir so, okay, warum machst du das jetzt? So, lass die Leute doch einfach einkaufen. Und hat dann so den Security-Mensch damit genervt und war so, ja, wie siehst du das denn eigentlich? Und er war so abgefuckt, er war so, ja, du hast recht, ja, voll Corona schlimm. So, das denken die sich alle aus. Ja, das war die erste Story. Und die zweite Story, ist auch ein bisschen lustig, aber halt eigentlich traurig. Also wie die erste ist eigentlich ein bisschen lustig, aber auch ein bisschen traurig. War so ein Typ, der mir geschrieben hat, deine Caption ist nicht true. Und ich so, hä? Wer bist du? Und dann habe ich erstmal so geguckt, woher könnte er mich kennen? Habe ich gesehen, okay, er folgt ein paar Leuten, denen ich auch folge. Wahrscheinlich habe ich irgendwas kommentiert und er ist dann auf mein Profil gegangen. Naja, wie dem auch sei. Die Caption unter meinem Instagram-Bild war, irgendwie hinter jeden erfolgreichen Frau steht sie selber. So cool und feministisch und so. Und er war so, ja, das stimmt halt einfach nicht, weil einige heiraten auch einfach schlau. Und ich dachte mir so, wie okay. Und dann hat er so Beispiele gegeben. Ja, zum Beispiel die Frau von, wie heißt der Typ von Amazon nochmal?
Jeff Bezos.
Danke. So, die hat schlau geheiratet. Und ich dachte mir so, ja, aber das ist doch jetzt nicht Erfolg, so, das ist doch, also schlau heiraten und reich sein, heißt ja nicht, dass du erfolgreich bist. Und das hat mich halt irgendwie voll genervt, weil das war so, ich war sowieso schon voll gereizt, weil voll viele Typen nach dem Joko und Klaas Video meinten, ja, und was ist denn mit Muschi-Bildern und hä? Und ganz ehrlich, Frauen sind sowieso, und dann, es gab so viele unnötige Kommentare dazu, ne? Das hat mich so genervt. So, lass es doch einfach stehen. Ich verstehe nicht, warum man sich dann, warum, also es ist ja schlimm genug, dass sowas passiert, warum man dann irgendwie so tun muss, als wären die Männer ja noch schlimmer betroffen oder als würde es denen auch nicht gut gehen. Das kann ja stimmen, aber du musst das doch nicht in Relation setzen damit. So, das eine Problem muss doch nicht das andere Problem. So, man muss das doch nicht miteinander abwägen.
Ja, aber es passiert ja immer wieder. Also ja. Auch als das Black Lives Matter Movement so gerade sehr auf seiner Höhe war quasi, waren ja auch dann immer die ganzen Leute, all lives matter. Und man denkt sich so, du verstehst einfach nicht, worum es geht.
Ja, ja, total. Genau, das ist auch mit diesen ganzen Pride Parades, wo dann halt so was ist dein Problem? Du gehst jetzt auf die Straße, weil du heterosexuell bist. Junge, was stimmt denn nicht mit dir?
Okay, weißer Rassismus.
Ja. Oder das so. Oh, hä? Bitte. Ja. Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es nicht. Aber ich glaube, sowas kann man nicht verstehen als jemand, der normal denkt. Und ich glaube, die denken auch von sich, dass die normal denken und wir halt einfach komisch sind. Ja, das wird sich, man kommt dann nicht auf einen Nenner, aber ich glaube, dass sowas existiert, das zeigt halt einfach, wie ignorant einige Menschen sind und wie einige Probleme einfach nicht ernst genommen werden von der Mehrheitsgesellschaft und einfach immer weiter nach außen gedrängt werden, bis es dann nicht mehr geht, so, weißt du, bis es dann irgendwie bei dir zu Hause anklopft und dann irgendwie...
Und dann Corona ist und du keine neue Frisur mehr bekommen kannst. Wenn du auf einmal merkst, dass du mit einer Frau zusammenlebst, mit der du dich noch nie unterhalten hast oder sowas. Ja.
Ja.
Viele Sachen. Ich weiß nicht, man lacht halt immer drüber, aber es ist ja schon irgendwie
ein
bisschen erschreckend teilweise.
Man muss halt irgendwie damit umgehen.
Ja, auch als dieses Xavier Naidoo-Video hochgeladen wurde, wo er dann gesagt hat, Fridays for Future, FFF 666, merkt ihr eigentlich was? Da habe ich natürlich sofort erstmal laut gelacht.
Ja,
aber
ja. Ja, aber ich glaube, der zum Beispiel hat auch wirklich ein massives psychisches Problem. Ich glaube, also bei einigen Leuten, da kannst du halt sagen, okay, rechter Idiot, aber ich glaube, der muss halt wirklich zum Psychologen oder zu einer Psychologin. So, da kannst du halt nicht kommen mit, ich erkläre dir das mal und Fridays for Future hat ja angefangen, weil Klimawandel und so. So Menschen glauben ja auch nicht an den Klimawandel. Weißt du? Wo willst du da anfangen?
Ja. Das ist halt echt traurig, weil wie du meintest, so wenn man das so sieht, als so jemand wie wir, dann denkt man sich so, wow, ist irgendwie lustig. Aber so, der hat ja eine Reichweite und der hat bestimmt eine Anzahl von Leuten, die ihm dazu stimmen. Das ist
der
genau,
hat auch unnormal viele Follower.
Ja, genau. Es ist auch, ich glaube so um 2013 rum vielleicht, ist so ein Typ, Attila Hildmann, sehr bekannt geworden, weil der so vegane Kochbücher rausgebracht hat und irgendwie gezeigt hat, so ja, man kann auch sportlich sein und vegan sein. Und letztens hat mich ein Freund darauf gebracht, mir mal sein Instagram-Profil anzugucken. Ja. Und der Typ ist irgendwie völlig am, also der dreht richtig am Rad und ist auch so Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner und ja.
Ich habe ihn erst dadurch kennengelernt. Für mich ist momentan so die deutsche Promi-Kultur.
Ja.
Ich kenne die Person nicht. Ah, ist ein Verschwörungstheoretiker.
Nee, ich kenne ihn halt schon echt lange, aber ist dann so aus meinem Blickfeld verschwunden und dann letztens wieder aufgetaucht und es war irgendwie sehr schockierend, weil so vor ein paar Jahren war der halt einfach nur so dieser Typ, der Veganismus in Deutschland so ein bisschen präsenter gemacht hat und jetzt...
Ja. Also der war halt auch der festen Überzeugung, dass eine neue Weltordnung eintritt. Am 15.05. war das? Ich weiß es nicht. Ist leider nicht passiert. Ich weiß nicht, also vielleicht ist es für ihn passiert. Man weiß halt auch nicht. Ich frage mich halt auch so, wie siehst du denn die Welt so, weißt du? Weil ich sehe jetzt hier zum Beispiel ein Mikrofon, so vielleicht sieht er irgendwas anderes.
Ja.
So vielleicht, also, weil ich kann mir halt nicht erklären, wie du so verblendet sein kannst. Der ist ja wirklich...
Ja. Also ich kann halt wirklich auch einfach nicht glauben, dass Leute so denken, aber ich weiß nicht, ich glaube jetzt auch nicht, dass es seiner Karriere so gut tut, also ist auch eher unwahrscheinlich.
Das ist ja das Krasse, er macht halt nicht für Promo oder Fame oder irgendwas, der zerstört ja seine Existenz.
Ja.
Und er sagt halt auch, das ist ja auch das Lustige, so, der stellt sich halt dahin und sagt, ich mache mir das kaputt, aber ich will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Der sieht sich so krass als Kämpfer für die...
Ich glaube, er hat auch so einen Telegram-Newsletter, wo man sich anmelden kann.
Ja. Ja, Telegram wird voll oft genutzt von so rechten Leuten. Auch Xavier Naidoo hatte da seine Gruppen, wo er dann,
Es ist immer so komisch, wie sie davon ausgehen, dass alles kontrolliert wird, aber im Internet, da, wo das halt am schnellsten gelöscht werden könnte, können sie auf einmal ihre Wahrheit raustragen, ohne dass irgendwer sie eingrenzt. Ach, es ist ganz komisch. Es ist alles ein bisschen problematisch. Irgendwie auch ein bisschen witzig von außen, aber halt echt gefährlich.
Ja. auf jeden Fall.
Ja, immer Quellen checken, Leute. Kein Fake News. Ja, was heißt kein Fake News glauben? Du weißt halt nicht, ob es fake ist, bis du es gecheckt hast. Also checken.
Und nur weil Phil Schweiger sagt, dass KenFM gut ist, heißt nicht, dass es gut ist.
Ja.
Es war ein sehr schönes Gespräch. Danke, dass du dabei warst. Und
danke, dass ich dabei sein durfte. Danke euch.
Hört euch Gastgedanken an, sobald das... Wo kommt das online?
Auf Spotify. Überall eigentlich, wo man Podcasts hören kann.
Ja. Wunderbar. Und wer weiß, vielleicht sind wir dann bald bei Gastgedanken.
Genau. Ja, und dann hören wir uns im nächsten Podcast oder wir sehen uns im Livestream am 13. Juni. Einen wunderschönen Tag noch. Das war Parole Südwärts.
Parole Südwärts!